Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserem immer noch irgendwie neuen Podcast Jung und Freudlos. Heute haben wir einen Gast zum Experteninterview eingeladen, nämlich Herrn Professor Tebarzt van Elst, leitender Oberarzt unserer Klinik und Oberarzt der Spezialstation für Psychosen und Autismus-Spektrum-Störungen. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind.
Ja.
Jetzt haben wir einige Fragen vorbereitet, die sich teilweise ergeben haben aus unserer vorangegangenen Diskussion ohne Experten zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Und da gibt es, glaube ich, noch einiges zu klären.
Genau, und vielleicht können wir ähnlich anfangen wie beim letzten Mal, weil wir haben es schon mal kurz besprochen, aber vielleicht können Sie noch mal Ihre eigene Meinung darlegen, und zwar zu der Frage, was genau ist denn eigentlich Autismus?
Ja, scheinbar einfache Frage. Also Autismus,
ja,
würde ich am ehesten sagen, ist sowas wie ein Eigenschaftscluster, ne? Also im Medizinischen ist eine Diagnose, aber die medizinischen Diagnosen sind ja auch so eine Sache. Das sind manchmal auch ganz unklare Begriffe. Es gibt verschiedene Formen von Diagnosen. In der Alltagssprache würde ich es, glaube ich, am ehesten Eigenschaftscluster nennen. Es sind Besonderheiten, Besonderheiten der sozialen Wahrnehmung, Besonderheiten der Kommunikation, die Menschen haben, der Art und Weise, wie sie miteinander reden, wie sie sich verstehen. Besonderheiten in der Wahrnehmung, wie sie auf Wahrnehmungsreize reagieren, und auch Besonderheiten in der Bedürfnisstruktur, also was sie interessiert, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sehr sie auf sowas wie geregelte Abläufe angewiesen sind oder wie sehr sie die brauchen. Und wenn all diese Besonderheiten in einem gewissen Ausmaß zusammentreffen, dann würde man das ein autistisches Syndrom nennen. Und ob das eine Krankheit ist oder nicht, das ist noch eine recht anspruchsvolle Frage, die ein Stück weit davon unabhängig ist.
Mhm. Das leitet aber gleich über zu einer ganz interessanten Frage, die wir auch schon diskutiert haben. Und zwar, man merkt, wenn man darüber spricht, über das Autismus-Syndrom, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, dass man immer so ein bisschen eiert oder man denkt, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches, nämlich auch mit diesem, ist es eine Krankheit oder nicht. Und deswegen haben wir uns das letzte Mal schon so ein bisschen gefragt, was wäre denn sozusagen der konkrete Begriff? Sagt man, jemand hat Autismus, jemand ist Autistin oder Autist, jemand leidet unter Autismus. Wie würden Sie sagen, sollte man es ausdrücken, damit man da möglichst korrekt unterwegs ist?
Ja gut, es hat auch so ein bisschen so einen Wandel in der Zeit durchlebt, ne? Also momentan nennen sich viele Betroffenen selber Aspis. Ganz am Anfang hieß es Autismus. Mittlerweile rede ich am liebsten auch wieder vom Autismus. Aber dann wurde eine Weile lang gesagt, Menschen mit Autismus oder autistische Menschen oder Asperger wurde eine Weile gesagt. Oder jetzt spricht man ja viel vom Autismus-Spektrum. Also das ist auch in einem ständigen Wandel begriffen. Und da kann man, glaube ich, nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Menschen mit Autismus war mal eine Weile lang dann so ein bisschen so ein politisch korrekter, sag ich mal, Begriff.
Mhm.
Aber ich habe jetzt in den letzten 14 Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, gemerkt, dass das einem unglaublichen Wandel unterworfen ist. Und in den Jahren habe ich jedes Jahr was anderes gesagt. Also mal habe ich Asperger gesagt, mal Aspis, mal Menschen mit Autismus, mal Autisten. Ne, früher war das, hörte sich das wie ein Schimpfwort an. Aber das wandelt sich alles unglaublich. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Mittlerweile bin ich fast wieder am häufigsten zum Autismus zurückgekommen. Aber das hat viel mit der wahrgenommenen Stigmatisierung des Begriffs zu tun. Also als, ich glaube, vor 20 Jahren, oder wenn ich zum Beispiel mal an meine Mutter denke, für die war Autismus ein ähnlicher Begriff wie Schizophrenie. Der war ganz ähnlich stigmatisiert, fühlte sich für die in ihrer Alterssprache ganz ähnlich an. Und in meinem eigenen Sprachempfinden hat sich das, wie gesagt, über die letzten 14 Jahre ständig alle paar Jahre wieder geändert. Jetzt bin ich wieder bei Autismus ausgekommen, ohne dass ich jetzt selber das noch so nachempfinden kann, nachfühlen kann, dass das so stigmatisierend besetzt ist. Aber ich glaube, es gibt kein richtig und falsch, ehrlich gesagt.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass das sich in den letzten Jahren so häufig und viel geändert hat. Wir haben jetzt ja so die letzten, aktuellsten Jahre dieses Wandels mitbekommen und haben letztes Mal dann behauptet, dass das Autismus-Spektrum so das aktuellste, modernste Konzept ist.
Mhm.
Ist das denn richtig?
Das ist richtig, ja. Also das entspricht ja auch den neuesten medizinischen Klassifikationssystemen, ne? Also im ICD-10, der noch für uns gilt, spricht man von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen als Oberbegriff, und dann gibt es drei Varianten, den frühkindlichen Autismus, den atypischen Autismus und das Asperger-Syndrom. Das sind die drei großen Subvarianten zum Autismus. im DSM-5, dem neuesten System in Amerika, spricht man ja auch von Autismus-Spektrum-Störung und die drei anderen Begriffe wurden aufgegeben. Und im ICD-11, der wahrscheinlich nächstes oder übernächstes oder überübernächstes Jahr dann irgendwann wirklich kommen wird, wird man auch von Autismus-Spektrum-Störung sprechen. Insofern ist, glaube ich, momentan in unserer jetzigen Zeit das Autismus-Spektrum auch sozusagen sowohl medizinisch als auch wahrscheinlich in der Alltagssprache der adäquateste Begriff.
Wenn wir jetzt da von so einem Spektrum sprechen, gibt es denn auf diesem Spektrum auch irgendwelche Wegpfeiler, Landmarken, an denen man nochmal so ein bisschen Unterscheidung auch begrifflich trifft?
Naja gut, also das Autismus-Spektrum ist, finde ich, medizinisch natürlich auch insofern ein problematischer Begriff, als dass er ursächliches Denken eigentlich ganz aufgegeben hat. Also der Autismus-Spektrumsbegriff ist noch viel mehr als der Begriff zum Beispiel frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom oder atypischer Autismus. Ein Begriff, der nur noch auf die symptomatischen Besonderheiten oder die Stärke-Schwäche-Klasse abhebt und gar nicht mehr auf die Ursächlichkeiten. Ich kann verstehen, warum das so entschieden wurde, aber eigentlich propagiere ich persönlich ja immer, dass man auch in Ursächlichkeiten denkt. Eigentlich medizinisch-wissenschaftliches Denken im Kern ist ursachenorientiertes Denken. Also Ärzte, Wissenschaftler, Mediziner haben immer versucht, die ursächlichen Besonderheiten für die beobachteten Auffälligkeiten zu finden. Und dieses Prinzip wurde in den großen psychiatrischen Klassifikationssystemen eigentlich aufgegeben, ne? Beginnend mit DSM-4. Da werden eben nur noch syndromale Krankheitsbegriffe benutzt. Und diesem Trend folgt auch das Sprechen über das Autismus-Spektrum. Und dann gibt es im Grunde auch nur noch wenig Landmarks oder klare Kriterien, die einem erlauben, da Unterkategorien zu benennen, dann ist es tatsächlich ein bisschen sowas wie Körpergröße. Ne, das ist irgendwo stufenlos.
Können Sie uns vielleicht nochmal genauer erklären, von wo nach wo dieses Spektrum jetzt beim Autismus eigentlich geht? Ob zum Beispiel alle Neurotypischen auch irgendwo auf diesem Spektrum liegen, so wie es bei der Körpergröße ja ist? Oder was sind überhaupt die Enden dieses Spektrums? Wo fängt es an, wo hört es auf? Ist es pathologisch auf dem Spektrum zu sein?
Bei den primären Varianten, also dem wahrscheinlich wesentlich multigenetisch bedingten mehr oder weniger autistisch sein, sind die Pole auf der einen Seite das extrem autistische Eigenschaftscluster und auf der anderen Seite das extrem holistische Eigenschaftscluster. Hm. Und das sind dann tatsächlich, finde ich, ein bisschen wie bei einer Gauss-Glocke, extreme Ausprägungsmerkmale wie bei Körpergröße, die in sich ohne klare Zäsuren strukturiert sind. Ob im multigenetischen Bereich des autistisch Seins oder holistisch Seins das wirklich eine klassische Gauss-Glocke ist oder eine verschobene oder verbogene Gauss-Glocke, das ist noch völlig offen. Ich persönlich glaube nicht, dass die so schön wie bei der Körpergröße gaussförmig verteilt ist. Die Verteilung zwischen dem autistischen und dem holistischen Pol, aber so in der Art, ne, auch wenn man eine Gauss-Glocke staucht oder ein bisschen verschiebt, bleibt es am Ende eine stetige dimensionale Ausprägungsstärke.
Mit holistisch sein meinen Sie das Gegenteil von autistisch sein?
Genau.
Also das, was die Autismusbetroffenen auch als neurotypisch bezeichnen
genau,
würden.
Genau, das wäre das Neurotypische, ja.
Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass wir alle irgendwo auf diesem Spektrum verortet sind und dass das Spektrum keine Aussagen darüber macht, was jetzt die Ursache quasi des Persönlichkeitsclusters ist, was autistische Symptome betrifft. Soweit? So klar?
Soweit wäre ich jetzt auch d'accord. Was ganz interessant war, das letzte Mal haben wir dann, oder klang es zumindest in unserem Gespräch so, als hätte jemand, der zum Beispiel ein Asperger-Syndrom hat, was wir als hochfunktionalen Autismus dargestellt haben, wäre sozusagen weniger betroffen im Sinne von, es ist weniger schlimm. Vielleicht können Sie da nochmal kurz was dazu sagen. Sagt das Spektrum was davon darüber aus, wie sehr Leute betroffen sind oder wie sehr sie vielleicht auch leiden oder nicht leiden?
Nee, also ich glaube, mit dem Leiden hat es ganz wenig zu tun oder nicht ganz wenig. Klar, also die Wahrscheinlichkeit, dass man unter einer extrem autistischen Ausprägung mehr leidet als einer, der durchschnittlich ist, ist schon klar. Und insofern hat es auch ein bisschen was mit dem Schweregrad oder dem Ausprägungsgrad des Autistischseins zu tun. Aber dafür ist natürlich die Umwelt ganz entscheidend auch, ne? Also wie extreme Menschen sich, wie es denen gelingt, sich an der Umwelt, an die Umwelt anzupassen oder ein Stück weit auch den Frieden mit ihrem Extremsein zu machen und ihr Leben da, damit anzupassen. Das hat nur bedingt was mit dem Ausmaß der Eigenschaft zu tun. Da kann man wieder eigentlich ganz gut die Körpergröße als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal Dirk Nowitzki. Der ist 2,13 Meter, wenn ich es richtig habe. Also der ist weit jenseits der 3 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt. Der könnte sich, wenn er nicht erkennt, dass er diese extreme Eigenschaft hat, jedes Mal beim durch die Tür gehen den Kopf stoßen. Und dann ist diese extreme Eigenschaft ein großes Problem, ein Stück weit auch, weil er es nicht erkennt und weil er einfach nicht erkennt, dass die Umwelteigenschaftspassung keine gute ist. Die Umwelt ist natürlich für die durchschnittlichen Menschen organisiert. Deshalb haben es die durchschnittlich strukturierten Menschen sowohl im Körperlichen als auch im Psychischen ein Stück weit auch einfacher. Die Türen sind für die durchschnittlich großen Menschen gemacht, ne? Und nicht für die Extremen. Und ein Stück weit ist das mit dem Autistischsein genauso. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die autistisch strukturierten Menschen Probleme mit der Umweltpassung haben, viel, viel größer als bei durchschnittlich strukturierten Menschen. Weil, wie gesagt, die Türen sind für die Durchschnittlichen gemacht, ne? Aber ob es ihnen dann in ihrem wirklichen Leben dann tatsächlich gelingt, sich optimal anzupassen oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und Dirk Nowitzki hat super gemacht, er ist Basketballspieler geworden. Und jetzt gibt es diese große Diskussion, ist Albert Einstein Autist oder nicht? Er ist jetzt sicher wahrscheinlich im klinisch-syndromalen Sinne kein Autist, aber der hat deutlich erkennbar autistische Eigenschaften. Ne? Also er konnte zum Beispiel keine Socken ertragen. Mhm. Der Einstein hat erst mit 5 Jahren angefangen zu sprechen. Also wenn man ihn klassifizieren würde nach dem alten System, wird man ihn auch als frühkindlichen Autist klassifizieren, weil er eben bis 5 Jahre nicht gesprochen hatte. Das ist eine deutliche Entwicklungsauffälligkeit, die er da hat. Und er hatte Spezialinteressen, Astrophysik, klar. Die Tatsache, dass er da ein genialer Wissenschaftler war, bedeutet ja nicht, dass er sich nicht so wie viele andere autistische Menschen nicht exzessiv mit seinem Spezialinteresse beschäftigt hat. Hat er natürlich, der hat sein ganzes Leben überwiegend mit Astrophysik sich beschäftigt. Nur war er in dem Themenbereich genial. Er hatte kommunikative Probleme. Er wäre fast von der Schule geflogen, nicht weil er nicht klug war, sondern weil er kommunikative Probleme hatte. Er wäre fast von der Uni geflogen, nicht weil er nicht genial war, offensichtlich nicht, sondern weil er große kommunikative Probleme hatte. Dann hat ihn irgendwann da ein wohlwollender Prof unter seine Fittiche genommen. Der hat wahrscheinlich, vielleicht hatte der Prof, war der aus dem ähnlichen Holz geschnitzt wie der Einstein. Und der hat sozusagen seine Spezial- und Sonderbegabung erkannt, hat ihn dann da nach Zürich in die Astrophysik geholt. Und das war für ihn natürlich eine optimale Anpassung. Er hat mit seiner Stärke-Schwäche-Profil die optimale Umwelt gefunden. Und da konnte er zu dem genialen Wissenschaftler heranwachsen und heranreifen, der er dann für uns alle ist, zu Recht. Und das ist eine optimale Passung. Der hat an seiner extremen Struktur wahrscheinlich recht wenig gelitten. Seine erste Frau hat wahrscheinlich viel mehr darunter gelitten. Wenn man hört, wie er über sie redet, dann merkt man auch, dass das Theory of Mind nicht seine Stärke war. Sonst hätte er hohe Kompetenz bei der Theory of Mind oder kognitiven Empathie oder Mentalisierung, meint alles das Gleiche, gehabt, hätte der nicht so über seine erste Frau gesprochen. Mhm. Also sprich, wie sehr man leidet, hängt viel von der Anpassung an die wirkliche Umwelt an.
Mhm. Ab. Dann revidieren wir hiermit nochmal offiziell unsere Aussage vom letzten Mal. Also die Position. Oh, Sebastian ist schwer krank gerade, leider. Genau, also die Lokalisation auf dem Spektrum sagt nicht aus, wie sehr man leidet, sondern die Anpassung. Und das heißt auch, dass sich das im Laufe eines Lebens auch oftmals ändern kann, der Leidensdruck. Na, klar. In Abhängigkeit von der Anpassung.
Wobei ich jetzt vielleicht so ein bisschen einschränkend sagen sollte, natürlich insbesondere gilt das jetzt für die Hochfunktionalen. Mhm. Also die hohe Kompensationsressourcen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die nicht sprechenden Autisten denkt, also die gar nicht sprechen können oder die autistischen Menschen mit Intelligenzminderung, da hat es natürlich sehr wohl häufig dann auch noch was, hat die Schwere schon auch korreliert, grob gesprochen, auch mit dem Leidensdruck. Ne? Mhm. Mhm.
Jetzt sind wir ja ein sehr alltagsnaher Podcast oder möchten wir gerne sein. Wir versuchen es, wir scheitern immer wieder, aber heute versuchen wir es wieder und wollten Sie deshalb fragen, wo denn die Hauptherausforderungen im alltäglichen Leben für Betroffene Ihrer Meinung nach liegen. Genau, also ganz spontan gesagt.
Also als erstes fällt mir ein, Vermeidung von Missverständnissen. Das ist das größte Alltagsthema autistischer Menschen. Und da ist es tatsächlich manchmal sogar so, dass die, die leichter betroffen sind, da größere Probleme mit haben. Weil die nämlich von den anderen nicht erkannt werden als Autisten. Also nehmen wir mal zum Beispiel Rain Man, die meisten kennen noch den Film, jetzt in den jüngsten Vorlesungen kennen ihn auch schon viele wieder nicht, aber die meisten kennen ihn noch. Das ist ja, der Rain Man ist ja ein Beispiel von einem autistischen Menschen, dem man das sofort anmerkt. Und wenn irgendjemand mit Rain Man kommuniziert, dann wird er nie auf die Idee kommen, der hat keinen Autismus. Vielleicht als Laie weiß man nicht, was das ist, was er hat, aber jeder weiß sofort, der hat irgendwas. Ne? Während man bei den sehr hochfunktional betroffenen autistischen Menschen das nicht unbedingt sofort weiß. Und dann gucken die so komisch und dann gucken die einem nicht an, wenn sie mit einem reden. Und dann halten die sich aus Gruppen fern. Und zum Beispiel in der Gymnasialsituation ist ein typisches Beispiel, eine typische Konstellation, dass die hochfunktional autistischen Schüler für arrogant gehalten werden. Ne, die schreiben gute Noten, weil sie leicht lernen und weil sie vielleicht auch noch schulische Spezialinteressen haben. Die meiden die Gruppen, weil die Gruppenkommunikation nicht können oder wenn 4, 5 Leute zusammenstehen, gar nicht verstehen, wer da gerade spricht. Das wäre so eine typische Problematik von so einem Menschen. Und was denken dann die anderen? Die denken auch, so ein arroganter Sack. Ne? Um mit uns zu reden, dafür ist er sich zu fein. Ne? Der feine Pinsel schreibt lauter Einser, aber zu uns will er sich nicht stellen, sondern da in der Ecke steht er mit seinem Buch, um noch eine bessere Note zu bekommen. So wird das dann ausgedeutet von den anderen, die nicht verstehen, dass er ein autistischer Mensch ist, der an sich ganz gerne mit in der Gruppe stünde, aber das gar nicht kann. Und das sind dann die typischen Missverständnisse. Und diese Probleme haben hochfunktional Betroffene manchmal sogar noch mehr, weil sie eben von den anderen nicht als solche erkannt werden. Das sind die Spock-Typen, die aber eben nicht als autistisch erkannt werden. Und deren Verhalten wird dann von den anderen, von den durchschnittlicher strukturierten Menschen, regelhaft fehlgedeutet. Und genauso in den Betrieben, wo der Chef sich von dem autistischen Mitarbeiter für arrogant behandelt fühlt und dann dagegen schießt und ihn wegmobbt. Das sind so Problem- und Missverständniskonstellationen, die ich ständig von meinen Patienten höre.
Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, ne? dass das im Schulalltag gar nicht so leicht ist. Wir haben das letzte Mal jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, nicht nur über diese Schulsituation, sondern auch über zum Beispiel romantische Beziehungen. Wie ist es denn da? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das Bedürfnis gleich da? Und wenn ja, wie kriegt man das dann sozusagen hin, wenn einem schon so der Kontakt in der Gruppe zum Beispiel schwerfällt oder die Interaktion? Wie ist es in einer romantischen Beziehung? Wie kriegt man das gewuppt, wenn man jetzt Autist ist zum Beispiel?
Ja, das ist ein großes Problem. Und zwar nicht so sehr die Beziehung an sich, sondern die Beziehungsanbahnung. Mhm. Ne, also die autistischen Menschen haben nach meiner Erfahrung nicht unbedingt Probleme, Beziehungen zu führen. Auch Sexualität, anders als das viele meinen, ist oft gar nicht so ein großes Problem. Manchmal das mit dem Berührtwerden. Ne? Viele autistische Menschen haben ja Schwierigkeiten, dass sie so leichte, zärtliche Berührungen oder Streicheln als aversiv empfinden. Aber auch da höre ich das eigentlich von meinen Patienten immer wieder, dass zum Beispiel in einer romantischen Beziehung sie dann auch diese leichten Berührungen, die sie dann ja ein Stück weit auch erwarten, wenn sie kommen, weil die kommen ja nur in romantischen Situationen, in romantischen Beziehungen, sind also in diesem Sinne dann eher erwartet als unerwartet, dass sie das durchaus gerne haben und auch genießen können. Aber das große Problem der Autisten ist die Beziehungsanbahnung. Wie stelle ich jetzt Kontakt zu einem Mädel her oder umgekehrt zu einem Jungen? Da haben sie ihre Schwierigkeiten. Und da sind sie natürlich oft auch total frustriert. Und dann sind sie natürlich eher die Uncoolen. Gerade mal, nehmen wir mal jetzt zweite Dekade, 15, 16, 17. Da sind die Nerds ja nicht die so allgemein als cool gelten, sondern es sind eher die Uncoolen, die Streber oder was auch immer. Und das kriegen sie natürlich schon mit auf einer rein analytischen Ebene. Das sind die Spock-Typen halt. Ne? Ist Spock sexy? Kann man sich drüber fragen. Die
das meisten, ist eine interessante Frage.
Ja, ist eine interessante Frage.
Kommt auf den Gesichtspunkt dann wahrscheinlich.
Absolut, ja, ist ein cooler Typ irgendwo. Ne? Aber wahrscheinlich würden die meisten Frauen doch eher auf Captain Kirk stehen. Oder wie heißt der Arzt nochmal? Pille, genau. Pille und Captain Kirk sind schon die cooleren Typen als auf den ersten Blick.
Ja.
Das ändert sich in der dritten Dekade. Dann ändern sich, ich meine, Jungs sind ja auch insgesamt ein bisschen autistischer als Mädels, so en gros zumindest mal. Und nach meiner Wahrnehmung ändert sich das durchaus in der autistischen, in der dritten Dekade. Mhm. Dann ändert sich auch so ein bisschen der Blick der Mädels auf die Jungs zum Beispiel.
Okay.
Mhm. In der dritten Dekade, also sagen wir mal Mitte 20 oder Anfang 30, kommt so ein Spock-Typ auch wieder als deutlich attraktiver rüber, als wenn man 17 ist.
Ja, das ist vor allem die Pubertätsphase, die es schwierig macht, gell?
Das ist jetzt mein subjektives Bauchgefühl.
Ja, kann man sich gut vorstellen, ja.
Das sind auch sehr gute Aussichten. Der Marktwert steigt.
Ja, stimmt. Im Laufe des Lebens.
So muss man sehen, ja.
Und das Problem ist die Beziehungsanbahnung, ne? Das müssen sie richtig üben. Das würde ich auch tatsächlich üben, wenn ich jetzt autistisch strukturiert wäre.
Wenn man jetzt denn nicht warten will, bis der Marktwert gestiegen ist, kann man denn sagen, dass man so eine Art neurotypische Interaktion lernen kann? Auch schon zum Beispiel in der Pubertät, dass einem das Anbahnen leichter fällt oder dass man Taktiken wirklich sozusagen von der Pike auf erlernt. Wie lerne ich denn jemanden kennen oder wie bahne ich so eine Beziehung an? Mhm.
Ja, also die kurze Antwort ist ja. Das machen wir zum Beispiel auch in unseren Psychotherapieprogrammen. Man kann es auch soziales Kompetenztraining nennen. Und da haben wir in Freiburg ein eigenes Manual entwickelt und in diesem Manual geht es ganz viel darum. Ganz am Anfang habe ich das Schauspieltraining genannt und dann habe ich es aber drüber gekriegt von den ersten Patienten, die sagten, jetzt haben wir endlich die Diagnose und jetzt wollen wir eigentlich uns nicht mehr verstellen. Ein Leben lang haben wir versucht, uns zu verstellen und uns den neurotypischen Menschen anzupassen und jetzt kommen sie mit Schauspieltraining, das ist ja das Allerletzte. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht der richtige Begriff war, weil das meinen wir eigentlich auch nicht. Was wir damit machen wollen mit dem sozialen Kompetenztraining ist gar nicht, dass autistische Menschen lernen, sich zu verstellen, weil ich glaube, das ist in aller Regel die falsche Strategie. Mhm. Also meistens ist Outen besser als Verheimlichen. Aber wir wollen sozusagen denen die Techniken mit an die Hand geben, dass sie Missverständnisse vermeiden. Und unter dem Titel wird das dann auch wieder verstanden. Und das ist im Grunde auch das, was wir eigentlich machen wollen. Also wenn zum Beispiel ein autistischer Mensch analytisch lernt, wie man Gesichtsausdrücke deutet. Ne? Guckt er jetzt skeptisch oder guckt er kritisch oder guckt er fröhlich oder guckt er wohlwollend? Das können autistische Menschen oft nicht sofort sehen. Ne? Das können sich Neurotypische dann gar nicht vorstellen, dass sie das nicht sehen können. Ist aber so.
Mhm.
Und man kann das natürlich analytisch einholen, indem man richtig analytisch lernt, wie eine Fremdsprache, was ist ein erstauntes Gesicht, was ist ein wütendes Gesicht, was ist ein interessiertes Gesicht, was ist ein wohlwollendes Gesicht. Und genauso im Sprechen mit der Stimmmelodie, wann ist Sprache drohend, wenn die Stimmmelodie hinten hochgeht oder hinten runtergeht, wann ist sie traurig. Und genauso ganz gezielt zum Beispiel jetzt, gerade haben wir es mit der Partnerschaftsanbahnung, was muss ich machen, um, wenn ich eine Frau ansprechen will, um Kontakt zu knüpfen? Was ist ein kluger Satz, was ist ein blöder Satz? Ne, das kann man natürlich, kann man da Strategien lernen. Und da das intuitiv nicht so da ist, bei vielen autistischen Menschen, macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, das zu üben, um da in den Alltagssituationen besser zurechtzukommen. Also wenn man sich nicht traut, Leute anzusprechen, muss man es halt üben.
Hm. Sie haben eben gesagt, besser outen als verstellen. Mhm. Das Erlernen dieser Strategien, gehört das jetzt Ihrer Ansicht nach trotzdem zum Bereich Verstellen? Oder würden Sie sagen, das ist nicht das, was mit Verstellen und was anderes Vorspielen gemeint ist, sondern ist eher eine zusätzliche Hilfe, die man Leuten, die sich geoutet haben, an die Hand gibt.
Ja. Also zunächst mal sind es Kompetenzen. Ne? Und dann kann sich immer noch jeder überlegen, wie er die einsetzt. Setze ich die ein, um mich zu verstellen, also um zu verschleiern, dass ich eigentlich autistisch strukturiert bin? Oder oute ich mich und setze trotzdem ein? Oder setze ich sie auch nicht ein? Ne, zum Beispiel auf unseren Therapien, wir haben auch teilweise schon auf Stationen mit autistischen Menschen geübt, wieder das Schaukeln einzuüben. Ne? Dass viele autistische Menschen beruhigen sich durch Schaukeln.
Also Sie meinen nicht auf der Schaukel sitzen, sondern mit dem Oberkörper vor und
zurückbacken. Genau, okay. Also viele autistische Menschen geraten in Anspannungszustände, wenn sie zum Beispiel Reizüberflutung haben. Ne? Typische Situationen, Wochenmarkt, Freiburger Wochenmarkt, samstags morgens. was viele Leute toll finden. Ich finde es auch super, immer schön da, aber diese vielen Menschen, viele Eindrücke, viele Geräusche, viele Gerüche ist für viele autistisch strukturierte Menschen ein wahnsinniger Stressor. Dann geraten sie in Anspannungszustände und für viele autistische Menschen ist zum Beispiel Schaukeln mit dem Oberkörper eine Beruhigungsstrategie. Und das setzen die meistens als Kinder auch ganz normal ein. Das setzen übrigens, früher habe ich immer gedacht, das wäre typisch autistisch, bis ich irgendwann mal im Rahmen von vielen, vielen Vorträgen nicht zuletzt aus dem Auditorium darauf hingewiesen wurde, das machen doch alle. Und mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass es gar nichts spezifisch Autistisches ist. Ne? Wenn man sich mal überlegt, wer alles schaukelt. Erstmal wird das Kind in Utero 9 Monate durch die Welt geschaukelt. Ne? Wenn die,
sind wir auch, ja, stimmt. Ja.
Wenn die Mutter läuft. Ne? Mhm. Dann, als meine Kinder klein waren, da war das mit diesen Tragetüchern innen. Und wenn das Baby schreit und sie tun das in das Tuch und sie laufen 100 Meter, dann waren meine Kinder immer komplett tiefenentspannt, sodass man glaubte, sie könnten tot sein. Was ist das anders als schaukeln? Ne? Wenn man,
ja, eine interessante Betrachtung.
Man läuft Schritt für Schritt und jeder Schritt ist für das Baby. Eine Schaukel und dann die Schaukel, ne, dann die Wiege, dann diese Hollywood-Schaukel. Mhm. Also wir alle schaukeln ja immer noch, um uns zu beruhigen. Ne? Ich habe es dann auch schon mal selber probiert, ob ich mich mit Schaukeln wieder beruhigen kann, mit diesem Oberkörper-Schaukeln. Ich merke das nicht mehr. Aber viele haben sich das auch verboten. Ne, wenn dann so ein typischer Autist in der Grundschule im Bus sitzt und schaukelt, dann sagen natürlich irgendwann die wohlmeinenden Eltern, jetzt hör doch mal auf mit dem Schaukeln, das sieht bescheuert aus. Und die meinen es gut, haben ja auch nicht ganz Unrecht. Dann hören die autistischen Menschen tatsächlich komplett auf mit dem Schaukeln, weil die verstehen irgendwie analytisch, das sieht blöd aus, ich werde für irgendwie nicht mehr ernst genommen, weil ich da so komisch rumschaukel. Aber sie haben es im Grunde nicht differenziert genug begriffen, weil es spricht nichts dagegen, zu Hause im Wohnzimmer zu schaukeln, wenn man sich damit entspannen kann. Und so gesehen üben wir teilweise auch wieder autistische Eigenschaften einzusetzen, wenn sie denn funktional sind. Aber zurück zur Frage, ist das ein Teil der Verstellung? Zunächst mal glaube ich, ist es ein Werkzeug, was man, ein Skill, sagt man ja auch in der Psychotherapie. Und wie sie das einsetzen, können sie selber entscheiden, wie sie es wollen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil Sie sagen immer, das ist so eine Art Kompetenz, die man erwirbt. Aber würden Sie trotzdem sagen, dass das nach wie vor eine Anstrengung bedeutet, weil man ja sich bewusst dafür entscheiden muss, setze ich es ein oder nicht? Weil bei jemandem, der neurotypisch ist, würde man ja denken, gewisse Eigenschaften sind ja dann sozusagen übergegangen. Die passieren automatisch, dass man zum Beispiel eine Idee hat, wie spreche ich jetzt jemanden an oder wie verhalte ich mich in der und der Situation. Und wenn man aber immer aktiv sozusagen entscheiden muss, mache ich es oder mache ich es nicht, oute ich mich oder oute ich nicht, bleibt es sozusagen ein Leben lang eine Anstrengung für Autisten oder geht es auch dort irgendwann so ein bisschen über ins Verhalten?
Ja, das ist die große Frage, kann sich die autistische Eigenschaft wirklich ändern oder nicht? Ne? Oft sage ich ja auch selber, das ist Struktur und die ändert sich nicht. Sagen wir so, wenn man Sozialkontakte geübt hat und man kann das und man macht das über Jahre, glaube ich schon, dass sich da auch was verändert, muss ich sagen. Aber was dann trotzdem autistische Menschen, es gibt ja zum Beispiel auch autistische Schauspieler, ne, die haben gemerkt als Jugendliche, ich kann das nicht gut, ich bin eigentlich anders strukturiert und haben das richtig analytisch gelernt. Und natürlich kann das auch ein großer Vorteil sein, wenn man Schauspieler ist, weil man hat praktisch alles analytisch parat, was die anderen nur intuitiv können. Und dadurch, dass ich das alles analytisch gelernt habe, kann ich das auch analytisch einsetzen und bin manchmal vielleicht sogar noch ein viel besserer Schauspieler. Ich glaube trotzdem, dass sich dann natürlich bei den Schauspielern mit Mitte 40 schon was geändert hat im Vergleich zu einer Biografie, wo man das gar nicht gelernt hätte. Aber dennoch würden die meisten dieser der so strukturierten Schauspieler dann auch mit Mitte 40 sagen, na, so eine Party, wo so viele Leute waren, wo ich jetzt einen ganzen stundenlang Smalltalk gemacht habe, macht mich völlig groggy. Also ich kann das schon und es ist jetzt nicht mehr so wie mit Anfang 20, dass ich da panische Angst vor hatte, aber völlig groggy bin ich trotzdem noch, ne? Während der neurotypische Mensch das einfach nur genießt. Ne? Mhm. Also so würde ich mir das vorstellen.
Wir haben von einer Hörerin Feedback bekommen, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass ihrer Erfahrung nach oder ihrem Eindruck nach diese Anwendung von solchen Skills oder Kompensationsstrategien aber schon teilweise auch sehr anstrengend sein kann. Mhm. Kann man sich damit auch überanstrengen? Also haben diese Strategien vielleicht auch Nebenwirkungen für Betroffene?
Ja, das glaube ich schon. Aber das hängt dann oft von dem Druck ab, mit dem sie eingesetzt werden. Also wenn man jetzt natürlich die Skills einübt und zum Beispiel das grundlegende Outing-Konzept ablehnt und die Skills praktisch nur einsetzt, um sich besser zu tarnen und sich dann immer mehr in herausfordernde Situationen bringt, also eine Party nach der anderen, es merkt ja keiner, dass ich autistisch strukturiert bin, dann kann es einen natürlich irgendwann auch überfordern und man geht in die Knie, ne? Aber es ist dann im Grunde unklug eingesetzt, muss ich sagen.
Das heißt also, man muss auf einen gewissen Ausgleich achten und dann kommt ja vielleicht auch wieder das zum Tragen, was Sie schon erwähnt hatten, dass auch bestimmte Strategien, die Entspannung bringen können, auch wieder verstärkt werden könnten.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die eigene Struktur erkennt, egal wie man die benennt. Und dann muss man erkennen, wenn ich jetzt nochmal ein autistisch strukturierter Mensch bin, dann ist Party für mich Stress. Das ist jetzt nicht eine komplette Entspannungs- oder Freizeitaktivität, wie das vielleicht für viele andere der Fall ist, sondern es ist eigentlich ein Stressfaktor und das muss ich in meinem Selbstmanagement mit berücksichtigen. Ne? Und das ist einfach, man braucht dann nach einer Party Erholung. Man muss sich von der Party erholen, während sich andere von der Arbeit auf der Party erholen. Ne? Das ist halt bei Autisten dann doch oft anders.
Das heißt, wir haben jetzt schon zwei alltagsrelevante Probleme besprochen. Zum einen die häufigen Missverständnisse, dann Schwierigkeiten bei der Anbahnung von Beziehungen und dann einen kleinen Exkurs zu allgemeinen Erlernen sozialer Kompetenzen gemacht. Wo machen wir weiter?
Ja, ich hätte eigentlich gesagt, dass es ein ganz interessanter Punkt ist, den wir als nächstes ansprechen können. Und zwar haben Sie jetzt gerade von den Partys gesprochen und vorhin beim Freiburger Wochenmarkt ging es auch schon mal drum. Und zwar über so eine Art Überflutung der Reize. Und da hatten wir auch das letzte Mal schon mal kurz drüber gesprochen, auch dass man das zum Teil therapeutisch sozusagen dass man das therapieren kann, auch mit der Gabe von Medikamenten. Und deswegen wäre meine erste Frage zu dem Thema, welche Reize sind denn da so über, also wie muss man sich das vorstellen? Wie nehmen die Leute das wahr und sind da alle Sinne betroffen oder ist es nur ein spezieller Sinn? Also ist es vor allen Dingen das visuelle System oder ist es das von den Ohren? Wie muss man sich das vorstellen?
Also zunächst einmal finde ich, ist das mit dieser Reizüberflutung und der sensorischen Besonderheit was eher Spezifisches. Ne? Soziale Kompetenzprobleme haben zumindest auch viele andere. Autistische Menschen haben das überdauernd. Ne? Aber so nur aus einer Psychiater- oder Psychotherapeuten-Perspektive ist das mit der sozialen Kompetenz so eine Sache. Das haben viele Menschen mit anderen Problemen auch. Mit chronischen Depressionen haben Menschen mit chronischen Depressionen, Menschen mit Psychosen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen können das durchaus auch haben. Während diese Wahrnehmungsbesonderheiten, Aussagen wie, wenn es laut ist, kann ich das kaum ertragen oder Aussagen, wenn ich in ein Haus komme und da steckt ein Rasierer im Ladegerät, dann höre ich das sofort. Oder Aussagen wie bei diesen Neonlampen, die wir hier auch haben, sehe ich die Flimmerfrequenz. Das ist recht markant für autistische Menschen. Das sehe ich und höre ich bei anderen Patientengruppen vergleichsweise selten. Diese ausgesprochene Reizsensitivität oder Aussagen wie, wenn auf der Raufasertapete irgendwo ein Huppel mehr rauskommt als der andere, fällt mir das sofort auf. Das sind diese sensorischen Besonderheiten, diesmal im optischen Kanal, die schon auch so ein bisschen spezifischer sind, weil man das bei einer normalen 0815 Depression, sag ich mal, so jetzt nicht sieht. Und das ist jetzt im DSM-5 teilweise auch mit in die Diagnostikkriterien reingekommen. Im ICD ist es noch gar nicht der Fall. Ich persönlich finde das sehr wichtig, weil das einfach viele Menschen so berichten. Und die Tatsache, wieso autistische Menschen unter Anspannungszustände geraten, die manchmal übrigens aussehen können wie bei Borderline, sind nicht so selten, dass sie so Reizüberflutungskonstellationen haben. Der wichtigste, würde ich schon sagen, ist mit Abstand der akustische Kanal. Also wenn viele laute Geräusche, unterschiedliche Geräusche, insbesondere soziale Geräusche, also Sprache, Menschenmengen durcheinanderreden, auf die einprasseln, dann geraten viele unter Anspannung und Druck. Viel seltener optische Geräusche, aber Helligkeit ist auch für viele autistische Menschen aversiv und noch seltener würde ich sagen Gerüche, aber auch das hört man immer wieder. Noch ein bisschen bedeutungsvoller vielleicht die Berührungen, also leise Berührungen, die viele Menschen als angenehm oder zumindest mal nicht unangenehm empfinden, sind für viele autistische Menschen extrem unangenehm. Also zum Beispiel in der Straßenbahn, ohne dass man es will, in der vollen Straßenbahn so ganz leicht dass berührt man sich werden. Ich kenne viele, die da wahnsinnig von unter Druck geraten.
Sie haben jetzt ganz viel erzählt von Patienten und was die Ihnen geschildert haben. Deswegen wäre, glaube ich, eine spannende nächste Frage. Wenn Sie jetzt sich mit jemandem unterhalten und den Verdacht haben, da spielt Autismus eine Rolle, was ist denn für Sie eine wichtige Frage im Erstgespräch, wo Sie sagen, das gibt mir nochmal so einen Hinweis oder das ist fast beweisend?
Ja, also in meinen frühen Vorträgen habe ich alle möglichen pathognomonischen Ideen gehabt.
Ganz kurz, pathognomonisch heißt besonders also Merkmal für eine Krankheit.
Sehr charakteristisch,
ne?
Im Grunde spezifisch heißt es eigentlich.
Spezifisch, ne?
Und die habe ich mittlerweile fast alle revidiert. Ne? Schaukeln habe ich anfangs gedacht, das machen nur Autisten, gerade habe ich erzählt.
Ja, haben
dass ich mittlerweile denke, Schaukeln ist eine allgemeine Methode der Selbstberuhigung.
Ja.
Dann habe ich früher mal gesagt, Fußballen machen Autisten nie.
Fußball spielen.
Ach, Fußball? Ne?
Fußballen. Die Füße ballen.
Nein, nicht die Füße ballen. Fußball spielen. Bis ich dann irgendwann mal so einen Patienten hatte, der war von 4 bis 8 Mittelstürmer, also alles passte gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass das auch nicht pathognomonisch ist. Und so ist eins nach dem anderen der pathognomonischen Merkmale bei mir hinten rübergefallen. Es ist ein Stück weit das Muster. Man muss immer ganz genau hingucken, was nicht funktioniert. Aber wichtige Fragen sind sowas wie, machen Sie gerne Smalltalk? Können Sie gerne in Gruppen, sind Sie gerne in Gruppen? Man darf nicht fragen, können Sie in Gruppen sein? Weil dann sind die, die so stark kompensieren, sagen, ja, kann ich. Kann ich auch gut, ich habe es gut gelernt. Aber dass es ein wahnsinniger Stress ist, fällt dann unter den Tisch. Ne? Mhm. Also können Sie gut unter Gruppen sein? Sind Sie geräuschempfindlich auf akustische Geräusche? Ist sowas wie so eine Wirtshausatmosphäre oder Wochenmarkt für Sie attraktiv oder extrem unangenehm? Sind Abfolgen, Reihenfolgen, erwartungsgemäße Abläufe für Sie wichtig? Das sind so die Kernfragen. Da können Sie gut metaphorische Sprache verstehen, also bildliche Sprache, wo Leute in Bildern reden oder in Metaphern, Sprachbildern reden und nicht wörtlich. Mhm. Das sind so die Kernfragen. Mhm. Also man kann einen Satz von 10 Kernfragen schon auch in kurzer Zeit sozusagen abfragen und dann ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt ein Mensch aus dem autistischen Spektrum ist oder nicht. Ne? Hatten sie Probleme im Kindergarten? Waren sie in Klicken unterwegs? Hatten sie viele Freunde? Sind sie gerne auf Kindergeburtstage gegangen? Haben sie auch selber gerne eingeladen? Haben sie gerne so Fantasiespiele gespielt oder lieber Puzzles? Konnten sie anderen in die Augen gucken? Konnten sie das? Und auch da wieder die Frage, nicht können sie es, oder sondern geht das gut, tun sie es gerne?
Mhm.
Oder haben sie es gelernt und es ist aber total unangenehm? Ne, da gibt es auch viele von den sehr Intelligenten, die dann das kompensiert haben. Die können es, aber sie machen es total ungern. Ne?
Das zeigt ja auch nochmal, dass es nicht so einfach ist, jetzt mit einem Fragebogen diese ganzen Informationen herauszufinden, sondern man muss sich schon mal hinsetzen und mehr als eine Frage, sondern wir haben uns ja schon eine ganze 2, 3 Hände voll Fragen gestellt, besprechen.
Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht wäre eine interessante Frage, die wir kurz anschließen können. Würden Sie jetzt so aus Ihrer Erfahrung berichten, kommen denn die meisten Menschen zu Ihnen und haben konkret die Fragestellung, habe ich Autismus oder nicht? Oder ist es eher so, dass Sie wegen einem Leidensdruck oder irgendeinem anderen Problem da sind und Sie kommen dann auf die Idee, vielleicht spielt der Autismus eine Rolle und dann stellt man eben die Fragen, die Sie gerade geschildert haben?
Ja, das hat sich stark geändert. 2004, als es losging, da war Autismus in der Erwachsenenpsychiatrie noch nicht so ein großes Thema. Und da hat man tatsächlich viele in der Allgemeinambulanz gesehen, die kamen wegen Depressionen, wegen Anspannungszuständen, Selbstverletzungen, Zwang, psychosenahen Erlebensweisen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, hups, das ist ein autistischer Mensch, weil man plötzlich dafür sensitiviert wurde.
Ja.
Dann fing das mit der Autismus-Sprechstunde an und in so einer Sprechstunde ist es naturgemäß anders. Ne? Die kommen, weil sie selber schon auf die Idee kamen oder irgendjemand anders und schickt sie dann zur Autismus-Sprechstunde und dann ist es natürlich ein komplett anderes Setting. Ne? Aber in der Erwachsenenpsychiatrie und auch in der Psychotherapie außerhalb, sag ich mal, der Spezialsprechstunden ist es sicher so, dass man autistisch strukturierte Menschen, sicher auch viele subsyndromale, im Kontext von Depressionen, zwangartigen Syndromen, Anspannungszuständen, Selbstverletzungen, Wutattacken oder auch ganz viel interpersonellen Konflikten treffen kann.
Mhm. Dann wäre sozusagen eher der Fall, dass man dann erst drauf kommt, obwohl die wegen eines anderen Problems in Behandlung zum Beispiel sind oder in der Klinik sich vorstellen.
Genau.
Sie haben uns jetzt schon erklärt, dass zur Therapie im Prinzip das Erlernen von Strategien und das Erlernen von auch entspannenden Strategien gehören kann, auch das Outen dazu gehören kann. Jetzt die Frage, welche Rolle spielen denn Medikamente in der Therapie des Autismus?
Ja, die spielen durchaus auch eine große Rolle, würde ich mal sagen, zumindest bei uns auf Station. Da kommen natürlich dann in der Regel auch nur Menschen mit Autismus, die zusätzlich noch eine Depression oder andere Probleme haben. Aber zu den Medikamenten muss man zum einen sagen, es gibt keine wirklich zugelassenen Medikamente für den Autismus an sich, zur Behandlung der autistischen Kernsymptome. Aber sowas wie Depressionen bei Autismus kann man natürlich behandeln, wie bei anderen Menschen auch. Psychosenahe Lebensweisen kann man behandeln. Gerade dieses Problem Reizüberflutung ist für viele Menschen ein großes Problem, dass sie gar nicht mehr rauskommen, gar nicht mehr in die Straßenbahn kommen, weil es einfach weil sie viel zu reizempfindlich sind. Und da können dann Medikamente häufig, zum Beispiel antidopaminerge Medikamente, tatsächlich sehr gut wirken. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die zum Beispiel in einer depressiven Krise. Bei den Depressionen muss man immer dran denken, die können bei autistischen Menschen anders aussehen. Hm. Die können sehr psychoseähnlich aussehen, weil bei depressiven autistischen Menschen oft zum Beispiel diese Reizüberflutung erstmal stärker wird. Hm. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, was ich auch an den Autisten gelernt habe, aber mittlerweile bei all meinen Patienten so sehe. Wir haben ja alle so unsere Struktur. Unsere Persönlichkeitsstruktur. Ich habe ja schon gesagt, dass nach meinem Dafürhalten wir alle irgendwo auf diesem Kontinuum zwischen dem holistischen und dem autistischen Pol angesiedelt sind. Aber natürlich sind wir auch alle mehr oder weniger paranoid, mehr oder weniger histrionisch, mehr oder weniger ängstlich, mehr oder weniger offen, mehr oder weniger extrovertiert oder introvertiert. Das alles sind ja vergleichsweise stabile Persönlichkeitseigenschaften, wo wir irgendwo strukturell situiert sind als Personen, wir alle, wie wir hier sitzen und alle autistischen Menschen natürlich auch. Und irgendwann wurde mir klar, bei irgendwelchen Patienten, die ich dann hatte, die kamen auf Station und dann haben wir die Depressionen behandelt und dann waren die nachher viel weniger autistisch, als sie vorher waren. Und dann gingen wir erst durch den Kopf, kann man jetzt Autismus doch behandeln? Weil ich habe eigentlich immer erzählt, autistische Symptome kann man nicht behandeln. Also Struktur wie Körpergröße geht nicht weg. Und irgendwann wurde mir klar, im Grunde ist das bei allen Persönlichkeitseigenschaften so. Also sprich, der paranoid strukturierte Mensch, der so ein bisschen subdepressiv ist oder so eine leichte Depression hat, der wird in der Regel noch paranoider. Ne? Also wir können es auch sagen, der misstrauische Mensch, der subdepressiv ist oder gestresst ist, wird noch misstrauischer. Der ängstlich vermeidende Mensch, der gestresst wird oder subdepressiv ist, wird noch ängstlich vermeidender. Ne? Der histrionische Mensch, der so gern auf der Bühne steht und immer im Mittelpunkt stehen muss, der gestresst wird, wird noch histrionischer. Müssen Sie mal rumgucken in Ihrem Umfeld. Ich glaube, das stimmt.
Das ist interessant.
Alle Leute haben so ihre Besonderheiten, ihre markanten persönlichkeitsstrukturellen Besonderheiten. Das sind oft die Sachen, die einen nerven am anderen. Ne? Am besten denkt man an die eigenen nahestehenden Menschen. Bei denen kennt man das am besten. Und wenn die gestresst sind, dann sind diese markanten Eigenschaften oft deutlich ausgeprägter vorhanden. Und nerven natürlich noch mehr. Und so ist das bei den Autisten auch. Wenn die gestresst sind oder subdepressiv sind, dann werden die schon noch autistischer, noch schlechter in der sozialen Wahrnehmung, noch direkter im Anbringen von Kritik, noch empfindlicher für laute Geräusche oder Umweltreize, noch zwanghafter im Beharren auf ihre alltäglichen Routinen. Und wenn man dann die Depression behandelt, zum Beispiel mit Medikamenten, so kamen wir drauf, dann geht dieser Teil des Autistischseins schon weg. Aber der bleibt dann natürlich auf einem Grundlevel hängen, der nicht weggeht. Mhm. Na, und das ist, glaube ich, auch wichtig auseinanderzuhalten, weil gerade diesen sozusagen depressionsbedingten Mehranteil an Autistischsein, den kann ich jetzt natürlich schon gut durch Antidepressiva im Falle auch wieder wegkriegen. Das geht dann aber nicht unter den sozusagen persönlichkeitsstrukturell bedingten autistischen Grundsockel weiter runter. Mhm. Der bleibt bestehen.
Also es gibt keine Anti-Autismus-Tablette an sich, aber Nein. Man kann Begleiterkrankungen oder Folgestörungen oder eben diese Anspannungszustände medikamentös behandeln. Ja. Okay.
Dann hätte ich da noch eine ganz kurze Frage dazu, und zwar ist das denn auch der Hauptgrund für eine zum Beispiel stationäre Behandlung von autistischen Menschen, dass man zum Beispiel sagt, die Depression spielt eigentlich die Rolle, warum die dann hier auf Station sozusagen sind, oder ist es auch wirklich manchmal nur in Anführungszeichen der Autismus, der einen hier in der Klinik stationär therapiert werden lässt?
Nein, eigentlich ist Autismus plus, ne? Und meistens sind das auch Menschen, die mit ihrem Autismus ja auch lange Zeit halbwegs funktioniert haben, meinetwegen das Abitur gemacht haben, Studium sogar noch angefangen haben und dann aber im dritten Semester komplett abgekracht sind, dann kann der Autismus natürlich auch das Abkrachen nicht erklären. Mhm. Weil wenn man den als strukturelle Konstante begreift, dann erklärt er natürlich zwangsläufig nicht, warum der im dritten Semester plötzlich so einbricht. Ja. Denn er hat ja auch das Abitur geschafft, da war er ja auch schon autistisch. Ja, und das ist dann in der Regel sowas Depressives, was Zustandshaftes. Und das ist dann auch sozusagen der extra Grund, warum die stationäre Therapie indiziert ist. Ne? Und das ist auch, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass man das natürlich mit dem Autismus auch nicht positiv erklären kann. Man kann vielleicht erklären, warum der im dritten Semester in diese Probleme geriet, die ihn dann in die Depression führte, ne? Weil er wahrscheinlich wieder sozial völlig isoliert war oder aufgrund seiner Zwanghaftigkeit irgendwelche Klausuren nicht geschafft hat. Aber warum er dann so einbricht, das ist die Depression, die dadurch getriggert wurde. Ne? Und die kann ich natürlich wieder behandeln, auch medikamentös.
Das war das Behandlungsthema. Müssen wir, glaube ich, aus Zeitgründen hier beenden und wollen nochmal zum Thema Studium und Ausbildung kommen.
Was eigentlich gut passt zum Abkrachen im dritten Semester. Können wir direkt anschließen, ja?
Genau. Wir haben letztes Mal behauptet, dass es selbstverständlich möglich ist, mit einer Autismus-Spektrum-Störung auch zu studieren. Und haben uns gefragt, was es da Spezielles zu beachten gibt und ob es vielleicht auch spezielle Unterstützungsangebote gibt, von denen Sie uns was erzählen können.
Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es eine Autismus-Hochschulgruppe, eine Aspis-Hochschulgruppe hier.
Speziell in Freiburg, oder?
Ja, in Freiburg. Und es gibt diese Aspis e.V., das ist ein Verein, Selbsthilfeverein von Menschen mit hochfunktionalem Autismus. Und da kann man sich übrigens immer gut informieren, auch über Unterstützungs- und Hilfsangebote, wo immer man studieren mag. Und natürlich kann man mit hochfunktionalem Autismus studieren. Ich meine, die Tatsache, dass ich das so dimensional sehe, ist ja, beinhaltet das ja im Grunde eigentlich zwangsläufig, weil alle Medizinstudenten sind ja irgendwo situiert dann auf diesem
Für alle Studenten.
Ich glaube, es ist wirklich hilfreich. Zunächst ist wichtig, dass man das eigene Stärke-Schwäche-Cluster erkennt. Ne, die eigene Struktur, Gnotische Auton, stand mal da im Griechenland auf dem Delphi-Tempel, über dem Delphi-Tempel. Erkenne dich selber, so würde ich das heutzutage ausdeuten, dass jeder seine Struktur erkennen sollte, ob die jetzt autistisch oder histrionisch oder was auch immer ist, ist im Grunde auch relativ egal. Man muss sie begreifen, um zu gucken, in welche typischen Fallen man so reinlaufen kann, in welche typischen Probleme man reinlaufen kann. Und die typischen Probleme der autistischen Menschen sind natürlich soziale Isolierung. Ne? Sie stehen nach den Vorlesungen eben nicht in Gruppen, kriegen ganz viele wichtige Infos nicht mit, weil die denken, da passiert immer nur Gelaber und Smalltalk. Aber eingepackt in dieses Gelaber sind natürlich ganz wichtige Infos, wie zum Beispiel für die nächste Klausur musst du dich durch die alten Fragen vorbereiten und nicht durch das Lesen des dicken Textbuches, und die findest du da hinten im Copyshop oben im Regal rechts die blauen Ordner. Ganz, ganz wichtige Infos. Ich kenne einige Studenten, die so Infos nicht mitbekommen, weil sie Vorlesungen meiden, und insbesondere das nach den Vorlesungen zusammenstehen meiden. Da werden aber genau diese Infos transportiert.
Ja.
Und das kann man natürlich einfangen, indem man sowas wie eine Autismus- oder Aspis-Hochschulgruppe macht für die verschiedenen Fächer und sich dann da sozusagen gezielt austauscht auf eine vielleicht etwas autistischere Art und Weise in einem etwas ruhigeren Raum. und dann da die ganzen Infos einholt. Ne?
Das ist ja ein sehr guter Tipp, den wir bestimmt in unsere Shownotes packen, falls wir mal welche machen,
ja,
Assis e.V.
Genau. Ja.
Und finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, da denkt ein Großteil der Bevölkerung gar nicht so drüber nach, diesen Auftrag zu haben und das vielleicht auch in der eigenen Verantwortung zu haben, erstmal die eigene Struktur zu erkennen. Also
ja,
liebe
stimmt.
Hörerinnen und Hörer, erkennt euch als Hausaufgabe bitte einmal selbst. und findet mal raus, was so eure hervorstechenden Persönlichkeitsmerkmale sind, kann hilfreich werden.
Ja, das stimmt. Ja, das ist doch vielleicht eine schöne Überleitung zum Abschluss. Und zwar hätten wir noch so ein paar persönliche Fragen an Sie, vielleicht auch zu Ihrer eigenen Struktur. Und zwar, was hat Sie denn zum Thema Autismus gebracht? Warum finden Sie das so spannend? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also das Thema kam auf zwei Beinen in die Ambulanz in Form einer Kollegin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Monika Biscaldi war das damals und die brachte das ein bisschen mit.
Mhm.
Und dann hat der Dieter Ebert, der Oberarzt damals in der Ambulanz, hat das im Grunde auch ein Stück weit gleich erkannt, dass das wirklich ein zentrales Thema für unser Fach ist. Und dann haben wir da ganz schnell diese Autismus-Sprechstunde gemacht. Und ich fand das von vornherein einfach, ich fand das wahnsinnig spannende Leute, muss ich sagen. Die sind schon interessant, viele von diesen autistischen Menschen. Ich habe selber wahnsinnig viel daran gelernt, was mir vorher gar nicht klar war.
Mhm.
Auch was es an Problemen geben kann. Gott weiß, das fällt mir gerade eine Patientin ein, vom ganz am Anfang, eine Studienstiftlerin, studierte in Münster und konnte nach 5 Jahren immer noch nicht die Wege in den Hörsaal finden, ohne Navi. Die brauchte ein Navi, um den Weg in den Hörsaal zu finden. So Symptome habe ich nie gefragt oder sowas wie Sportanamnese habe ich nie erhoben, bis ich mit dem Thema Autismus konfrontiert wurde, weil mir plötzlich klar wurde, im Grunde die Fähigkeit zur kognitiven Empathie, also zu erfassen, was andere im Sinn haben, ohne dass sie einem das direkt sagen, gibt es auch im Motorischen, nämlich beim Fußballspielen. Denn da muss ich aufgrund der Art und Weise, wie der andere sich bewegt, nämlich erschließen, was der will. Will er mit dem Ball rechts an mir vorbei oder will er links an mir vorbei oder will er mir den durch die Beine schießen? Das muss ich aufgrund der Bewegungen, die er da macht und aufgrund der Art und Weise, wie er sich insbesondere bewegt, natürlich auch, was er sagt und was für Gesten er macht, aber vor allen Dingen aufgrund der Bewegungen erschließen. Und das ist kognitive Empathie im rein motorischen. Und also Themen haben sich dann für mich im Rahmen dieses Autismus-Themenfeldes neu ergeben. Und das, finde ich, hat das zu einer wahnsinnig spannenden Thematik gemacht. Und ja, es sind vor allen Dingen, finde ich, die spannenden Stärke-Schwäche-Cluster, die diese Menschen in einer ganz besonderen Art und Weise haben, die das Ganze so spannend vor allen Dingen macht.
Ja, ich denke auch, dass das in unserem Gespräch hoffentlich ganz gut rübergekommen ist, dass es ja wirklich ein sehr vielfältiges Thema ist. Sehr viele spannende Fragen sich stellen, sowohl über das Autistische und das Holistische. Man lernt auch ein Stück weit die Perspektive mal zu wechseln, je nachdem, auf welchem Ende dieser Skala man steht.
Das fand ich auch schon nach dem Gespräch heute, fängt man schon an, über Dinge neu nachzudenken. Das ist sehr bereichernd tatsächlich,
Dann kommen wir doch zur Take-Home-Message. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, was unsere Hörerinnen und Hörer sich denn ihrer Meinung nach am besten behalten sollten, wenn es um das Thema Autismus geht. Und wir halten uns vielleicht nochmal vor Augen. Es kann sein, dass die Hörerinnen und Hörer teilweise betroffen sind oder vielleicht auch jetzt im Rahmen des Studiums den einen oder anderen kennengelernt haben, bei dem sie das vermuten.
Oder was persönlich in der Familie haben.
Oder in der Familie schon jemanden kennen. Was wäre da die Take-Home-Message aus ihrer Expertensicht?
Also, ja gut, habe ich nicht drüber nachgedacht. Also als erstes würde ich mal sagen, so global finde ich dieses gnotische Autoren, erkenne dich selber wichtig. Das hat gar nicht so viel mit Autismus zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich ich selber jetzt im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Autismus-Thema das Strukturelle viel mehr, glaube ich, erkannt habe. Dass man halt so seine Strukturen hat, ne? Und die können eben autistisch sein oder haben es ja drüber auch anders. Und ich glaube, dass man das erkannt, ist die Voraussetzung dafür, dass man lernt, da klug mit umzugehen.
Ja.
Das ist das eine. Jetzt mal in Hinblick auf das Autistische, wenn Leute einem komisch vorkommen, sollte man vielleicht dran denken, das sind ja im Grunde die Menschen, wo es kommunikativ nicht einfach rund läuft, sondern wo es irgendwie schwierig ist. Und immer dann, wenn man starke negative Gegenübertragungen hat, sollte man sich auch mal die Frage stellen, hups, könnte das vielleicht sein, dass es ein autistischer Mensch ist? Weil also,
Entschuldigung, starke negative Gegenübertragung bedeutet, also wenn man im Kontakt mit der Person starke negative Gefühle entwickelt, also sich ärgert zum Beispiel.
Genau. Zum Beispiel die Nerven total oder man findet die unverschämt. Ne? Ja. Also die Unverschämten sind nicht selten autistische Menschen, weil die hauen einem sozusagen die Wahrheit sehr ungeschminkt um die Ohren. Und dann findet man das selber eigentlich eine Unverschämtheit. Wie kann der mir sowas sagen? Ne? Und die Tatsache, dass der mir sowas sagen kann, liegt daran, dass der gar nicht erfasst, wie das bei mir ankommt, was er da gerade sagt. Ja. Ne? Wenn er das erfassen würde, dann würde er das auch nicht so sagen. Ne? Aber man glaubt natürlich immer, der erfasst das und der sagt das trotzdem. Ne? Und deshalb ist man ja auch so ärgerlich. Ne? Das habe ich ganz oft erkannt, das auch auf Station, wenn dann kommt da wieder irgendjemand mit einer unverschämten Geschichte und man ärgert sich, so ist eine Unverschämtheit. Und wenn man dann denkt, ist das vielleicht ein Autist oder wenn man weiß, ach, das ist ja ein Autist, wenn man die Diagnose schon vorher schon gestellt hat, merkt man sofort, die Anspannung lässt sofort nach. Ne? Dann kann man ihm das verzeihen. Das macht er jetzt nicht extra, sondern der hat das so gesagt. Also immer dran denken, wenn man so kommunikative Störungen hat, ne? Gegenübertragung, schlechte Gefühle. Und was noch als Take-Home-Message, wenn man selber betroffen ist, wenn man es anderen sagen will, muss man sehr direkt kommunizieren. Das große Problem, wenn man zum Beispiel ahnt, ich habe da einen im Freundeskreis und dem geht es auch wirklich schlecht und der kommt nicht rein und ich will es dem irgendwie was sagen und typischerweise ist das so, dass die Leute sich dann ja nicht so richtig trauen, dass sie wahnsinnig unsicher sind. Soll ich das jetzt ansprechen? Ist das eine Unverschämtheit, wenn ich das anspreche oder nicht? Und dann versuchen sie typischerweise das durch die Blume zu sagen. Und durch die Blume sagen, also metaphorisch, ist natürlich für autistische Menschen Gift. Das verwirrt die nur. Die wissen gar nicht, was der gerade will. Ne, sehr direkt, sehr klar kommunizieren und sagen, was man meint. In aller Regel nehmen sie einem das nicht übel, sondern sind sehr dankbar dafür. Wenn es stimmt. Wenn er total sauer ist, war es vielleicht kein Autist.
Muss man nochmal neu überlegen. Dann Fehler in der Struktur.
Dann war es ein Fehler.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen, vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Gerne. Ja, es war sehr spannend, fand ich auch.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause, denken über unsere Struktur nach und freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier hören, oder?
Das machen wir. Vorschläge für die Strukturen unserer jeweiligen Sprecher nehmen wir persönlicher Nachricht.
Nehmen wir gerne entgegen. Okay. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Alles klar. Dankeschön. Dank. Ja.